Schön, darf ich heute Morgen bei euch sein und sind so viele gekommen. Das freut mich, weil vor leeren Stühlen, da rede ich nicht ganz so gerne. Das war während Corona so schwierig, als wir hier Andachten gehalten haben und es war nur der Techniker da und sonst kein Mensch. Das war etwas, was ich nicht sehr geliebt habe. Wir haben gerade ein Lied gesungen und wie hat es angefangen? Er führet mich, das Herze singt. Ich wünsche mir für jeden von uns, der hier anwesend ist, dass wir sagen können, er führet mich und er hat mich geführt. Als wir in die Örtlimat gekommen sind, da hat mir ein Glied hier von dieser Gemeinde ein Buch in die Hand gedrückt, seine Lebensgeschichte. Und es war spannend, diese Lebensgeschichte zu hören und zu lesen und zu merken, wie die Person von Gott geführt wurde durch das Leben und wie das der Person auch wichtig war, das immer wieder zu sagen. Letzte Woche hatten wir eine Predigt hier. Weiß noch jemand, um wen es gegangen ist? Um Hagar. Auch eine Lebensgeschichte, die wir angeschaut haben. Und heute möchte ich mit euch ein bisschen weiter hinten ins Buch Ruth gehen und die Geschichte von Ruth ein bisschen tiefer einsteigen, so wie letzte Woche bei der Geschichte von Hagar. Schlagen wir doch die Bibel auf in Ruth Kapitel 1, Vers 1. Ruth Kapitel 1, Vers 1. Dort heißt es, zu der Zeit, als die Richter richteten, entstand eine Hungersnot im Lande und ein Mann von Bethlehem in Juda zog aus ins Land der Moabiter, um dort als Fremdling zu wohnen mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen. Wenn immer ihr ein Bibelbuch lest, passt gut auf bei den ersten Versen, weil die erste Verse von jedem Bibelbuch gibt euch den Kontext, den Rahmen für die ganze Geschichte. Der Rahmen hier von Ruth Kapitel 1 ist, die Geschichte spielt zur Zeit der Richter. Richter ist das Buch genau davor in der Bibel und dort wird uns berichtet, was nach dem Tod von Josua passiert ist. Mal hat das Volk Gott gedient und es ging ihnen gut. Und mal hat das Volk Gott vergessen und es ging ihnen schlecht. Und wenn ihnen es ganz schlecht gegangen ist, dann haben sie zu Gott gefleht, Gott hat einen Propheten erweckt und es ging wieder bergauf. Und so war die Geschichte im Buch der Richter eigentlich eine Achterbahn. Hoch und runter, hoch und runter. Die Geschichte von Ruth spielt zur Zeit der Richter. Und es wird beschrieben, es ist eine Hungersnot im Land. Wenn ich das lese, dann gehe ich davon aus, dass es nicht gerade eine Hochzeit von Israel war, sondern dass es ihnen schlecht gegangen ist. Es geht ihnen so schlecht, dass eine Hungersnot in Bethlehem ist. Ihr könnt sicher alle gut Hebräisch. Wenn nicht, dann lernen wir es heute miteinander. Bethlehem besteht aus zwei Worten, Bet und Lehem. Bet steht für Haus. Überall, wo ihr Bet habt, das ist Haus. Und Lehem steht für Brot. Also ist Bethlehem Haus des Brotes oder modern ausgedrückt die Bäckerei. Wenn es in der Bäckerei eine Hungersnot hat, ich würde sagen, dann steht es schlecht ums Land. Ich habe mir sagen lassen, im Zweiten Weltkrieg, da gab es Essensmarken. Und mit denen musste man sich anstellen, stundenlang, um am Ende diese Portionen zu bekommen. Aber was ist, wenn man eine Essensmarke hat? Und das Geschäft hat trotzdem kein Essen, dann steht schlecht. Und genau so geht es hier. Bethlehem, die Bäckerei, hat kein Brot, kein Essen. Und so entscheidet sich ein Mann aus Israel wegzuziehen mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen in ein fremdes Land nach Moab. Übrigens, Bethlehem, es hat zwei gegeben. Hier gehen wir davon aus, dass es sich um Bethlehem Ephrata gehandelt hat. Und das klingelt bei uns auch schon gerade. Bethlehem Ephrata. Micha Kapitel 5, Vers 1. Und du, Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten Judas, aus dir soll kommen. Nicht wahr? Bethlehem hat noch viele wichtige Rollen gespielt später. Oder der aufmerksame Bibelleser, der weiß, 1. Mose Kapitel 35, Rahel, die Lieblingsfrau von Jakob, wurde in Ephrata beerdigt. Ja, Elimelech, er zieht aus, weil es kein Essen hat, kein Brot. Brot hat in der Bibel noch eine zweite Bedeutung. Vielleicht kennt ihr den Text von Jesus, der sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Brot wird hier gleichgesetzt mit Evangelium, mit Gottes Botschaft. Oder Amos Kapitel 8, Vers 11. Siehe, es kommt die Zeit, spricht Gott der Herr, dass ich einen Hunger ins Land schicken werde. Nicht einen Hunger nach Brot oder Durst nach Wasser, sondern nach dem Wort des Herrn es zu hören. Ich glaube, die Hungersnot, die hier vorherrscht in Israel, war eine doppelte Hungersnot. Einerseits, es war kein Essen da. Zum Zweiten, Gottes Wort war wahrscheinlich nicht im Volk. Sie haben es nicht praktiziert, sondern es war wohl eine Zeit des Abfalls. Elimelech, lesen wir in Vers 2, er geht mit seiner Frau Naomi und seinen beiden Söhnen Machlon und Kilion, die waren Ephratiter aus Bethlehem in Juda, und sie gingen nach Moab und blieben dort. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal mit seiner ganzen Familie in ein fremdes Land gezogen ist. Mit Sack und Pack die Zelte abgebrochen und in ein anderes Land. Wir haben es erlebt. Wir haben es zweimal gemacht. Das erste Mal haben wir noch palettenweise die Sachen eingelagert auf einem Estrich in einem Bauernhof. Das zweite Mal hatten wir kein einziges Möbelstück mehr. Wir hatten noch Koffer und jeder hatte noch eine Bananenkiste als Schatzkiste mit Erinnerungen bei der Schwiegermutter. Es braucht Überwindung, zum alles loslassen können und zu gehen. Elimelech ist gegangen. Nächste Hebräisch-Lektion. Was bedeutet Elimelech? Auch hier wieder zwei Worte. El, wisst ihr, für was El steht? El steht für Gott, genau. Überall, wo El ist, ist Gott. Michael, Daniel, Raphael, El ist Gott. Und Melech steht für König. Elimelech heißt also, mein Gott ist mein König. Was für ein schöner Name, nicht wahr? Mein Gott ist mein König. Naomi, das steht für meine Wonne oder die Liebliche. Auch ein schöner Name für eine Frau, oder? Meine Wonne, die Liebliche. Elimelech, der sagt, Gott ist mein König. Er entscheidet sich, aus Gottes Volk wegzuziehen zu den Moabitern. Ja, wer waren denn die Moabiter? Im 1. Mose Kapitel 19, Vers 37 wird es uns erklärt. Moab war der Sohn von Lot, den er mit seiner ältesten Tochter gezeugt hat, nach der Rettung von Sodom und Gomorra. Kennt ihr die Geschichte? Sie machen ihn trunken und dann gibt es daraus Kinder. Moab ist daraus entstanden. Und Moab später kommt wieder vor in der Geschichte Israels im 4. Mose 25. Diese Geschichte mit Bileam und dem sprechenden Esel, auch das waren die Moabiter, die das Volk verfluchen wollten. Würdet ihr Moab als einen geeigneten Gott für eine, Ort für eine gottesfürchtige Familie ansehen? Wäre Moab euer Ort der Wahl zum Auswandern? Ich glaube nicht. Zumindest nicht nach der Vorgeschichte. Und doch entscheidet sich Elimelech, mein Gott ist mein König, seine Familie zu nehmen und Israel zu verlassen, um nach Moab zu reisen. Und daraus schließe ich, dass es wohl in Israel noch schlimmer war. Deswegen Hungersnot. Lesen wir weiter. Vers 3. Und Elimelech, Noomis Mann, starb, und sie blieb übrig mit ihren beiden Söhnen. Vers 4, die nahmen moabitische Frauen, die eine hieß Orpa, die andere Ruth. Kaum sind sie dort im Ausland, da stirbt der Ehemann. Tragödie. Wie will die Familie überleben ohne einen Mann, der für sie sorgen kann? Sie hat ja noch zwei Söhne, aber was machen die? Die heiraten Ausländerinnen. In der Schweiz wird man wahrscheinlich sagen, die heiraten einen Deutschen. Das ist so ziemlich das Schlimmste. Hier heiraten sie einen Moabiter. Könnt ihr mit Naomi mitfühlen? In einem fernen Lande, ohne wirtschaftliche Sicherheit, und die Kinder heiraten ungläubige Ausländerinnen. Aber damit nicht genug. Wir denken ja bei Leid immer nur an Hiob. Aber in den Versen steckt so viel Leid drin, das ist unglaublich. Im Vers 4, das Ende, der zweite Teil, und als sie ungefähr 10 Jahre dort gewohnt hatten, starben auch die beiden Machlon und Kilion, sodass die Frau beide Söhne und ihren Mann überlebte. Keine 10 Jahre und übrig bleibt eine Witwe mit zwei Schwiegertöchtern. Was für eine Tragödie. Als Frauen hatte man keine Sicherheit, man war ausgeliefert. Normalerweise ist man zurück zu seiner Familie, um einen Schutz zu haben, um wenigstens versorgt zu werden. Hier ist Naomi im fernen Land, ohne Enkel, ohne Mann, ohne Kinder. Eine Familientragödie. Und dann kommt Vers 6. Da machte sie sich auf mit ihren beiden Schwiegertöchtern, zog aus dem Land der Moabiter wieder zurück. Denn sie hatte erfahren im Moabiterland, dass der Herr sich seines Volkes angenommen und ihnen Brot gegeben hatte. Naomi hört, es hat wieder Brot in Israel. Es hat wieder Wort Gottes. Gott segnet. Gott ist wieder bei seinem Volk. Und sie entscheidet sich, ich möchte zurück zu meinem Volk. Ich gehe davon aus, dass Gott einen Propheten erweckt hatte, einen Richter, der das Volk wieder zurück zu Gott geführt hat. Dass das Volk Israel seine Sünden bekannt hat und so Gott es wieder segnen konnte. Naomi hat nichts mehr außer ihren Schwiegertöchtern. Übrigens, dritte Lektion hebräisch. Machlon heißt so viel wie zart und gebrechlich. Kein sehr guter Name. Und Kilion heißt kränklich, einzig oder allein. Hingegen Ruth heißt die Anmutige, die Gefährtin. Ein schöner Name. Haben wir eine Ruth? Ja, genau. schöner Name, die Anmutige, die Gefährtin. Und Orpa, die Hartnäckige. Ja, Naomi entscheidet sich, ich gehe zurück. Vielleicht hat sie auch Heimweh gehabt. Vielleicht hat sie soziale Sicherheit gesucht. Sie möchte zurück und es heißt dort im Vers 6, sie macht sich auf den Weg mit beiden Schwiegertöchtern. Und während sie auf dem Weg ist, Vers 7, heißt es, und sie ging aus von dem Ort, wo sie gewesen war, und ihre beiden Schwiegertöchter mit ihr. Und als sie unterwegs waren, um ins Land Juda zurückzukehren, sprach sie zu ihren beiden Schwiegertöchtern, geht hin und kehrt um, eine jede ins Haus ihrer Mutter. Naomi ruft Orpa und Ruth auf, geht zurück zu eurer Familie. Geht nicht mit mir mit. Der Herr tue euch Barmherzigkeit, wie ihr den Toten, also den Söhnen und mir getan habt. Der Herr gebe euch, dass ihr Ruhe findet, eine jede in ihres Mannes Haus. Naomi bittet die Schwiegertöchter, geht zurück, heiratet, ihr habt das Leben noch vor euch. Ich bin eine Witwe, die alles verloren hat, was sie hatte. Den Mann, die Kinder, die wirtschaftliche Sicherheit, die Hoffnung. Ich habe nichts mehr zu bieten. Geht heim zu eurer Familie, zu eurem Volk. Baut euch eine neue Zukunft auf. Ihr habt noch Möglichkeiten. Vers 9. Und sie küsste sie. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten und sprachen zu ihr. Wir wollen mit dir zu deinem Volk gehen. An dieser Stelle stocke ich immer. Wieso sagen Orpa und Ruth, wir wollen zu deinem Volk gehen? Was wussten sie von Israel? Wahrscheinlich nicht viel mehr als die Familie von Elimelech. Das, was sie dort erlebt haben. Vielleicht noch von Hören und Sagen. Aber diese zwei Frauen sagen, wir sind bereit, die Heimat zurückzulassen und mit dir mitzugehen. Vers 11, Naomi widerspricht und sagt, kehrt um, meine Töchter. Wollt ihr mit mir gehen? Wie kann ich noch einmal Kinder haben, die eure Männer werden könnten? Das muss man sich ein bisschen vorstellen, für mich zum Schmunzeln. Hier ist eine ältere Frau, ob sie überhaupt noch schwanger würde, dahingestellt, bis sie dann Kinder hätte, es müssten ja noch Männer sein, nicht Frauen, und die im heiratsfähigen Alter wären. Es ist eigentlich wirklich Humor hier drin, in dieser Geschichte. Ja, so wolltet ihr warten, bis die groß werden. Geht zurück, denn mein Los ist zu bitter. Naomi ist verbittert. Sie sagt, ich habe alles verloren, ich habe keine Zukunft mehr. Kann man es ihr übel nehmen, dass sie bitter geworden ist? Ich glaube, heutzutage verbittern Menschen schon viel früher. Vers 14, da erhoben sie ihre Stimme und weinten noch mehr. Und Orpa küsste ihre Schwiegermutter, Ruth aber blieb bei ihr. Orpa entscheidet sich schließlich, okay, ich gehe zurück. Dreimal ruft Naomi ihre Schwiegertöchter auf zu gehen. Einmal im Vers 8, im Vers 11 und im Vers 12. Dreimal braucht es, bis Orpa zurückkehrt zu ihrer Familie. Und als sie zurückkehrt, sagt Naomi im Vers 15 etwas Spannendes. Sie sprach jetzt zu Ruth, siehe, deine Schwiegerin ist umgekehrt zu ihrem Volk und zu ihrem Gott. Kehre auch du um deiner Schwägerin nach. zwei Aspekte, zu denen Orpa zurückgekehrt ist. Zu ihrem Volk, ihrer Familie und zu ihrer Religion. Zu beidem kehrt Orpa zurück. Und Vers 16 und 17 sind wohl die bekanntesten Verse aus dem ersten Kapitel von Ruth. Verse, die wunderbar auch zu einer Hochzeit passen. Verse, die ausdrücken eine Verbindung, wie man es stärker fast nicht in Worte fassen kann. Ruth antwortet und sagt: Rede mir nicht ein, dass ich dich verlassen oder umkehren soll. Wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk. Dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch. Da will ich auch begraben werden. Der Herr tue mir dies und das, nur der Tod wird mich und dich scheiden. Für mich sind diese zwei Verse ein Ausdruck tiefster Verbundenheit. Was für eine Freundschaft muss zwischen diesen zwei Frauen bestanden haben? Was wusste Ruth von diesem Volk, von diesem Gott, von diesem Leben in Israel, dass sie so eine Aussage machen kann? Das Einzige, was sie wohl wusste, war das, was sie im Haus Elimelechs erlebt hat. Das, was sie bei Ruth erlebt hat. Bei Naomi, Entschuldigung. Ruth ist so fasziniert von diesem Leben, von diesem Glauben, dass sie sagt: Ich bin bereit, alles auf eine Karte zu setzen. Ich möchte nur noch bei dir sein. Ich möchte mit dir unterwegs sein. Nur der Tod wird uns zwei trennen. Und so machen sie sich auf den Weg. Und als sie dorthin kommen nach Israel, das sagt Naomi im Vers 20, nennt mich nicht mehr Naomi. Für was stand Naomi? Wonne, Liebliche. Nennt mich Mara. Mara, ja, für was steht denn Mara in der Bibel? Für bitter. Es wird hier direkt erklärt im selben Vers. Es gibt auch eine Geschichte im 2. Mose Kapitel 15. Gerade nach dem Auszug und dem Durchzug durch das Schilfmeer. Die Miriam hat gerade aufgehört zu singen und Musik zu machen. Da kommen sie an eine Oase. Und als sie trinken wollen, da ist das Wasser Mara, bitter. Und das Volk klagt zu Gott und sagt: Herr, wie kannst du nur? Willst du uns verdursten lassen? Und mit einem Stück Holz wird das bittere Wasser trinkbar. Ein Wunder Gottes. Naomi sagt: Nennt mich nicht mehr liebliche Wonne, nennt mich bitter. Es ist ein Ausdruck von dem, wie Naomi empfindet. Sie ist verbittert. Es hat wehgetan, was sie erlebt hat. Und so kommen sie dort hinein und wissen auch nicht, was sie erwartet dort in Bethlehem. Ruth ist bereit, sich in den Dienst von ihrer Schwiegermutter zu stellen. Sie ist bereit, ein neues Leben auf sich zu nehmen, mehr über diesen Gott zu erfahren. Ich weiß nicht, ob ihr früher einer anderen Konfession angehört habt. Ich weiß es von meinem Vater, er war katholisch. Und als er Adventist wurde, als er meine Mutter kennengelernt hat und im Zuge dessen die Bibel interessiert gelesen hat und Adventist wurde, da war es ein Konflikt mit seiner Familie. Wie kannst du den Glauben wechseln? Das geht doch nicht. Und alle Familienfeste, die früher immer am Samstag waren, wie kannst du sagen, du möchtest nicht am Samstagmorgen ins Restaurant mit uns gehen? Es waren große Konflikte, die wir dort erlebt haben. Und ich glaube, seine Eltern konnten ihn bis zum Lebensende nicht ganz verzeihen. Wir haben schöne Familienfeste gehabt, meistens dann bei uns daheim. So war es nicht, aber es war eine schwierige Sache. Und vielleicht hat der ein oder andere von euch das auch erlebt. Wenn man plötzlich einen anderen Glauben hat, eine andere Familienkultur, andere Werte je nachdem pflegt. Nicht einfach. Ruth ist bereit, all das zu machen. Warum? Ich glaube, weil sie das Vorbild von Elimelech und Naomi gesehen und erlebt hat. Und genau das fasziniert mich, wo ich mir immer wieder die Frage gestellt, Ruth, was genau hast du so erlebt, was dich so angezogen hat? Was war es, dass du bereit warst, diese Veränderung mit dir zu nehmen? Ich glaube nicht, dass Elimelech die großen Evangelisationen im Moabiterland gehalten hat. Und eine Synagoge hat es dort wahrscheinlich auch nicht gegeben mit regelmäßigen Predigten. Und trotzdem war da etwas, was sie fasziniert. Ruth ist bereit, diesen neuen Glauben anzunehmen und sich dafür einzusetzen. Und ihr Glaube wird reichlich belohnt. Nicht nur findet sie einen Mann in Israel, Boas, ein reicher Mann. Nein, sie wird auch die Uroma von David. Und sie ist eine der wenigen Frauen, die im Stammbaum Jesu in Matthäus 1 erwähnt wird. Was kann das Beispiel von Ruth für uns bedeuten? Für mich sagt es sehr viel aus. Als Mensch in der heutigen Welt, da wollen wir uns gerne Sicherheiten schaffen. Wir haben Erwartungen. Wir haben Ansprüche. Wenn ich Ruth anschaue, was für eine Sicherheit hatte sie? Eigentlich keine. Aber sie hatte ein unerschütterliches Vertrauen. Ein Vertrauen in Naomi und in den Gott von Naomi, dass er sie führen wird. Was für Erwartungen konnte sie haben? Konnte sie erwarten, als Witwe, als ausländische Witwe in Israel noch einen Mann zu finden? Nein. Und doch bekommt sie wahrscheinlich den begehrtesten Junggesellen von Bethlehem. Als sie angekommen ist, hat sie die niedrigste Arbeit gemacht. Sie hat hinterhergesammelt die einzelnen kleinen Ehren. Man war froh, wenn man genug Korn hatte zum Essen. Kein Status, kein Reichtum, aber sie war zufrieden. Und diese Genügsamkeit hat sie letztendlich zu einer der wohlhabendsten dort im Ort gemacht. Ich muss gestehen, dass Egoismus meinem Leben nicht fremd ist. Aber wenn ich das Leben von Ruth anschaue, dann erlebe ich dort eine Hingabe und einen Dienst, der für mich beispielhaft ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich möchte uns auffordern, dass wenn wir diese Geschichte von Ruth anschauen, dass wir genauso wie Ruth diesen kompromisslosen Glauben haben, dass wir einen Glauben haben, der uns fasziniert, der uns begeistert, dass wir sagen, dein Gott ist mein Gott und ich möchte mit ihm unterwegs sein und nur der Tod soll ihn und mich temporär trennen. Ich möchte euch Gottes Segen in eurem Leben wünschen. Amen.